So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts hier aus dem Lernlabor Cybersicherheit Berlin. Mein Name ist Sebastian Breu, ich bin heute wieder mit meiner Kollegin Merfred Dunscher hier.
Hallo und willkommen.
Wir haben letzten Monat euch das ja schon angedroht, dass wir diesen Monat etwas über NIS 2 sprechen wollen. Das machen wir auch heute.
Genau, keine Drohung bleibt ohne Konsequenzen.
Ja, das soll jetzt nicht so böse klingen, aber...
Aber wir sprechen heute über die NIS 2-Richtlinie. Die NIS 2, da fangen wir gleich direkt an, ist ein zentrales Element der europäischen Cybersicherheitsstrategie. Vielleicht fangen wir noch einen Schritt vorher an und sprechen über die Definition von NIS 2.
Ja, um das so einmal klarzustellen, ne? Wir machen jetzt hier keinen Definitionspodcast, aber ich denke so, dass alle abgeholt sind und auf dem gleichen Level ist das vielleicht gar nicht verkehrt.
Und einmal ausgesprochen hören auch.
Ja, genau.
Wofür steht NIS 2 eigentlich? NIS 2 oder Network and Information Systems Directive oder auf Deutsch die Richtlinie über Netz- und Informationssysteme. Mit dieser neuen Verordnung will die EU die Resilienz und Sicherheit digitaler Infrastrukturen stärken. Dabei setzen es zwei ganz klare Vorgaben. Das heißt, Unternehmen und Organisationen müssen strengere Sicherheitsmaßnahmen einführen, besser auf Cyberangriffe reagieren können und vor allem Sicherheitsvorfälle verpflichtend melden. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten intensiviert werden und gleichzeitig von strengeren Kontrollen und höheren Strafen bei Nichteinhaltung begleitet werden. Was bedeutet das jetzt konkret für Unternehmen und die digitale Landschaft Europas? Das beantworten wir heute.
Ja,
und
versuchen wir zu beantworten.
Wir versuchen es, genau. Und wir freuen uns natürlich aber auch auf Rückmeldungen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welche Aspekte für Sie von größerer Bedeutung sind, sodass wir die dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge...
Ja, vielleicht können wir da noch in den anderen Dingen noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber schauen wir mal, was wir heute zusammenkriegen. Erstmal vielleicht, um eine Einordnung zu haben, einen zeitlichen Ablauf. 2023 kam die Richtlinie raus von der EU und die Länder der EU hatten bis zum 18.10.2024 die Möglichkeit und die Pflicht, das in Deutschland in den jeweiligen Ländern umzusetzen. Deutschland hat seine Hausaufgaben nicht so gut gemacht, denn das Umsetzungsgesetz ist noch nicht vollständig verabschiedet. Es fehlen noch ein paar Instanzen. Es gibt einen Entwurf, der dem Deutschen Bundestag ebenfalls auch vorliegt. Und an diesen haben wir uns auch grob orientiert, weil in der Vergangenheit die Erfahrung gezeigt hat, dass da Nuancen geändert werden. Aber grundsätzlich darf ja auch das Umsetzungsgesetz nicht gegen die Richtlinie verstoßen, die aus der EU dort kommt. Ja, ansonsten... Wir sind starke Fans von Zahlen und Fakten. Vielleicht mal eingeworfen, es gab natürlich, wenn es NIS 2 gibt, muss es natürlich auch NIS 1 vorher gegeben haben. Wir wollen da kein Gesetzgebungsshaming betreiben, aber auch da hat sich die jeweilige Bundesregierung schon nicht mit Ruhm bekleckert bei dessen Umsetzung. Und sie haben das ein bisschen vielleicht geschoben jetzt auf, ach, da kommt jetzt bald NIS 2.0. Dann nehmen wir die ganzen konkreten Maßnahmen, die wir da umsetzen wollten, die packen wir dann einfach mit in NIS 2 und dann ist das auch alles ganz gut. Ja, ansonsten zu Unternehmenszahlen, hast du dich auch noch ein bisschen schlau gemacht?
Genau, was wir uns natürlich zu den Zahlen und Fakten auch gefragt haben, über wie viele Unternehmen und Organisationen sprechen wir überhaupt, wenn wir NIS 2 meinen? Und da gibt es mehrere Vorschläge, wie viele denn jetzt konkret betroffen sein werden. Es gibt die Zahl von 14.500 betroffenen Unternehmen direkt aus dem Gesetzentwurf. Ja. Der BSI spricht aber von ungefähr 29.000, also fast oder genau doppelt so viele.
Genau doppelt so viele.
Genau doppelt so viele.
Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen.
Ja. Genau, dazu kommen neue Branchen wie die Lebensmittelversorgung, Pharma, Chemie und Raumfahrt. Das führt uns aber vielleicht auch gleich schon zum ersten Punkt. Wer ist denn überhaupt betroffen? Also wenn wir jetzt schon über die Anzahl der möglichen betroffenen Unternehmen sprechen, können wir vielleicht sogar schon versuchen zu ermitteln, warum die eine Seite 14.500 und die andere Seite 29.000 als Zahl angibt. Lass uns das konkret ein wenig beleuchten.
Was jetzt wichtig ist mit der Umsetzung, mit dem Umsetzungsgesetz, dass Unternehmen neu eingestuft werden in wichtige und besonders wichtige Einrichtungen und diese müssen neue Cybersicherheitsstandards erfüllen. Wir haben uns dementsprechend auch heute ein bisschen darauf vorbereitet, um wirklich analytisch reinzugehen, wann ist man betroffen, wie ist man betroffen, um auch diese Fakten mit euch ein bisschen zu teilen, dass ihr vielleicht einen größeren Insight habt, bin ich als Unternehmen jetzt davon betroffen später oder bin ich vielleicht nicht? Eine rechtliche Verbindlichkeit können wir natürlich mit so einem Podcast nicht darstellen. Ne? Aber ich denke, dass man danach ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, was für Pflichten habe ich überhaupt? Bin ich jetzt davon betroffen oder habe ich vielleicht nochmal Glück im Unglück gehabt und ich bin nicht betroffen? Was natürlich für uns als Cybersicherheitsmenschen, wir finden es eigentlich gut.
Ja, also, Glück im Unglück bedeutet für uns, ihr seid betroffen.
Genau. Um die Sicherheit zu erhöhen, solltet ihr da auf jeden Fall mitmachen. Auch wenn ihr nicht betroffen seid, denke ich, es ist eine ganz gute Richtungsvorgabe, wie man sein Unternehmen, wie man seine Cyberresilienz stärken kann, dass es halt im Fall der Falle nicht passiert.
Genau, bevor wir zu den Sicherheitsmaßnahmen kommen, lass uns noch mal schnell vielleicht so ein, zwei Punkte nennen, wie Unternehmen denn prüfen können, ob sie überhaupt betroffen sind. Kannst du uns da Merksatz haben wir nicht.
Merksatz haben wir nicht.
Nee. Schade, aber der war wichtig. Am besten einer, der sich reimt auch. Genau, aber kannst du uns dafür kurze Anhaltspunkte geben, an denen man sich entlanghangeln könnte, wenn man selbst gerade überlegt, ob man von dieser Richtlinie betroffen ist?
Ja, es gibt da eigentlich zwei Hauptpunkte. Und zwar ist es auch im Gesetzentwurf so genannt, gibt es verschiedene Kategorien und Grenzwerte, die man sich merken muss. Also es gibt einmal natürlich die wichtigen Einrichtungen und die besonderen Einrichtungen oder die besonders wichtigen Einrichtungen. Wichtige Einrichtungen sind zum Beispiel aus den Sektoren, die sowieso schon als kritisch definiert sind von vornherein. Energie, Wasser, Transport, Gesundheit, IT-Dienstleister, das, was es alles gibt. Und hier sind die Schwellenwerte, das sind quasi die Grenzwerte dabei, sind mindestens 50 Mitarbeitende, mindestens ein Jahresumsatz von 10 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von mindestens 10 Millionen Euro. Mhm. Ja, besonders wichtige Einrichtungen sind halt die besonders kritischen Einrichtungen. Das heißt, wenn die ausfallen würden, dann wird es erhebliche Auswirkungen für entweder die öffentliche Sicherheit geben oder die wirtschaftliche Funktion.
Genau, dazu gehören Stromversorger, große Krankenhäuser, Telekommunikationsanbieter.
Genau, das könnte sein. Da gibt es halt keine festen Schwellenwerte, weil die halt besonders wichtig sind. Da geht es nicht darum, wie viele Mitarbeitende jetzt da drin arbeiten, sondern halt, ob die in den sektorspezifischen Kriterien diese Bedeutung haben, dass sie besonders wichtig sind. Ja, und da muss ich halt, um das jetzt zu erkennen, ob ich davon betroffen bin, muss ich halt das abgleichen mit dem Katalog der betroffenen Sektoren und den verschiedenen Kategorien. Ja, zusätzlich muss ich die Schwellenwerte überprüfen und ich muss schauen, es gibt Hilfsmittel zum Beispiel. Es gibt bei den zuständigen Behörden, zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, da gibt es Leitlinien, da gibt es auch sowas wie eine, ich will es nicht sagen Checkliste, aber es ist quasi so ein Test, den kann man machen, da kann man seine verschiedenen, gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten und dann geht es immer Frage, ja, weiter, nicht. Wir hatten auch überlegt, ob wir heute vielleicht im Rahmen des Podcasts so eine Checkliste mit angehen, aber ich denke, das würde dann auch den Rahmen wieder zu sprengen. Da gibt es auch, aber beim BSI, die haben so eine Art Checkliste, da kann man sich durchklicken und kann dann auch ohne Rechtssicherheit, aber trotzdem hat man schon mal einen groben Einblick, ob man jetzt davon das nutzen muss oder nicht. Ja, und was auch natürlich möglich ist, dass die Unternehmen direkt Kontakt mit den Behörden aufnehmen, um ihren Status überhaupt zu klären. Ja, weil das ist besonders wichtig. Genau. Du hattest da noch Beispiele mitgebracht, ne, wann ein Unternehmen betroffen ist und wann nicht.
Genau. Um auch ganz deutlich zu machen, wo die Grenze gezogen wird. Wenn wir über die Lebensmittelversorgung sprechen, dann meinen wir zum Beispiel natürlich auch Großbäckereien. Bei einer Großbäckerei fällt die in die Kategorie der betroffenen Sektoren. Und da muss jetzt überprüft werden im zweiten Schritt, ob die Schwellwerte erreicht werden oder nicht. Das heißt, man schaut sich in dieser Großbäckerei an, wie viele Mitarbeitende gibt es. Ist die über 50? Ist die zweite Schwellgrenze der zweite Schwellwert, den man sich anschaut? Wie hoch ist die Umsatzzahl im Jahr? ist die über 10 Millionen, dann ist diese Großbäckerei betroffen von NIS 2. Ein kleines Familienunternehmen mit 10 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 600.000, 700.000 Euro im Jahr ist also nicht von NIS 2 betroffen, auch wenn sie zur Lebensmittelversorgung gehören und damit in den betroffenen Sektor. Es müssen alle drei.
Sie sind halt keine besonders wichtige, keine besonders wichtigen Unternehmen und deswegen, da sie die Schwellwerte nicht erreichen, findet das dann nicht statt.
Genau, was passiert jetzt aber, wenn man all diese drei Kriterien erfüllt, das heißt, in welcher Kategorie man sich befindet, wie viele Mitarbeitende man hat und wie hoch die Umsatzzahlen sind, was passiert dann? Welche Sicherheitsmaßnahmen muss man dann erfüllen? Konkret wissen wir das noch nicht?
Genau, zu 100% wissen wir es nicht, aber es gibt im Gesetzesentwurf sehr viele Anhaltspunkte, also das sind keine Anhaltspunkte eigentlich, das ist ein Gesetzentwurf. Das Ding ist eigentlich fest und die Sachen werden auch so sehr, sehr ähnlich so genau kommen. Und das sind im Wesentlichen sind das eigentlich 5 Punkte. Das ist einmal Einrichtung ESMS, was man ja eigentlich sowieso in solchen Bereichen schon haben sollte.
Genau, ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem für alle, die kurz überlegen mussten, wofür das nochmal steht.
Ja, genau. Dann geht es natürlich um die Meldepflicht bei IT-Sicherheitsvorfällen. Mhm. Da gibt es neue Meldesachen, schneller als sogar DSGVO. Also Datenschutzverstöße muss man ja innerhalb von 72 Stunden melden. Hier bei den NIS2 muss man eine vorläufige Meldung bereits von 24 Stunden machen. Und da steht nicht Wochenende ausgeklammert. Also da steht nicht Arbeitstage, sondern da steht einfach nur 24 Stunden.
Genau. Ganz konkret bedeutet das, diese Meldung läuft jetzt in einem dreistufigen Verfahren.
Ja.
Die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen erfolgt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Und die drei Stufen würde ich jetzt einfach mal kurz zusammenfassen, damit alle so ein Gefühl dafür bekommen können, was das denn genau bedeutet.
Wichtig ist hier vielleicht auch noch, dass das kommt immer auf den Sektor an und da muss man aber auch in seinen bestimmten Bereich gucken, in welchem kritischen Sektor man sich befindet. Kann es sein, dass auch andere sprungspezifische Stellen zu informieren sind, vielleicht Gesundheitsministerium oder was auch immer. Aber da gibt es Richtlinien aus jedem Sektor und das können wir können jetzt nicht alle Sektoren durchgehen, um das zu gucken. Aber nur da muss man wissen, es ist nicht immer nur das BSI, sondern es kann auch sein, dass es andere Unternehmen spezifische Stellen haben, wo sie sich melden müssen. Genau, wie du schon sagtest, drei verschiedene Stufen. Vielleicht kannst du die mal kurz auseinandernehmen.
Genau, diese drei Stufen sind relativ schnell erklärt. In der ersten Stufe geht es um die vorläufige Meldung. Diese soll innerhalb von 24 Stunden nach Erkennen des Vorfalls passieren.
Ja.
Wie gesagt, entweder an das BSI oder je nachdem vielleicht auch an ein Unternehmen aus einer bestimmten Branche. In dieser vorläufigen Meldung geht es vor allem darum, Behörden zu informieren oder diese branchenspezifischen Unternehmen, auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind. Das heißt, die sollen den Vorfall als erstes beschreiben, das heißt Hinweise auf Art und Umfang, um welchen Angriffsvektor sprechen wir hier überhaupt, welches ist der Angriffsvektor, der hier beschrieben wird. Welche Bereiche des Unternehmens sind betroffen und vor allem welche kritischen Dienstleistungen sind betroffen. Also in BCM nennen wir das immer kritische Geschäftsprozesse, hier geht es um die kritischen Dienstleistungen, die zur Erhalt der Gesellschaft benötigt werden.
Wichtig ist halt da auch zu erwähnen, was so die Intention dahinter ist oder was wir uns zumindest gut vorstellen können, was auch logisch wäre, die Intention dahinter, dass halt andere Unternehmen, die in den gleichen Bereichen sind, sofort darauf reagieren können. Wenn das also nicht nur ein Spear-Angriff ist auf ein einziges Unternehmen, sondern das ist ein Flächenangriff auf bestimmte Software, auf bestimmte Hardware, auf was auch immer, was da quasi Opfer ist, was halt andere Unternehmen in der gleichen Branche ebenfalls nutzen, können diese anderen Unternehmen sich sofort darauf vorbereiten und können Vorbereitungsmaßnahmen einleiten. Das ist halt, deswegen sind diese 24 Stunden so wichtig.
Genau, und auch um überhaupt einschätzen zu können, wie viele sektorübergreifende Auswirkungen das eigentlich haben könnte.
Das ist wichtig.
Genau, dann haben wir die Stufe 2. Hier geht es um die ausführliche Meldung und die soll innerhalb von 72 Stunden erfolgen.
Wie DSGVO auch,
Genau. Und hier soll jetzt also der Vorfall sehr detailliert beschrieben werden und vor allem auch erste Analysen mitgeliefert werden. Das heißt, was in dieser Meldung enthalten sein sollte, sind die Ursachen. Also, was ist die Schwachstelle des Angriffsvektors? Und warum konnte der diesen Vorfall ermöglichen?
Das stelle ich mir super sportlich vor.
In 72 Alter, Stunden.
Also IT-Forensik, also wer sich vielleicht auch von den Zuhörern irgendwie ein bisschen mit IT-Forensik auskennt, ja, da sprechen wir in der Regel in Durchschnittszahlen vom letzten Jahr von irgendwas zwischen 56 und 60 Tagen, bis Ursachen und Lösungen und Aufklärung von solchen Vorfällen passiert ist. Das finde ich, finde das krass, wie das in 72 Stunden passiert. Also man kann vielleicht nach 72 Stunden sagen, aus ungefähr, wir vermuten, aus die und der Richtung kann es kommen. Oder es könnte die und die. Ne, wenn jetzt natürlich mein Server abbrennt, dann weiß ich natürlich, ja, okay, es war der Server, ja, es war was mit dem Server. Aber wenn mein ganzes Netzwerk verschlüsselt ist und ich nebenbei noch DDoS-Angriffe erfahre oder was auch immer, das, meistens läuft das ja in Kombination, dann wird dieser Bericht wahrscheinlich noch ein bisschen oberflächlich sein und auf gar keinen Fall die Tiefe haben können, die die Stufe 3 hat wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, genau. Super Überleitung eigentlich. Eigentlich. Wir brauchen aber noch ein paar Infos mehr zur Stufe 2. Genau, wie du schon richtig sagtest, es geht darum, vor allem zu analysieren, welche Daten sind betroffen, welche Systeme, welche Nutzer, welche Hinweise haben wir vielleicht, sind Daten gestohlen worden, ist unser Serverraum abgebrannt. Dann natürlich auch, wenn möglich, die technischen Details zu der Schadsoftware oder der Angriffsmethode, die gerade passiert sind.
Da würde ich kurz einhaken, da die Behörden mit einzuschalten, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht immer so möchte, das vielleicht nicht so gut findet, aber gerade die zentralen Ansprechstellen für Cybercrime in den jeweiligen Bundesländern, die haben schon sehr gute Übersichten über Schadsoftware, die verbreitet wurde, und können in der Regel auch mithelfen zu bestimmen, wo kommt das eigentlich her? Wie schlimm ist das eigentlich? Ist das, wir nennen es mal, eine vertrauenswürdige cyberkriminellen Gruppe, die den Schaden vielleicht auch wieder gegen einen Obolus wie eine Bezahlung beheben kann? Oder ob das alles verloren ist, was man da hat? Also da können die schon unterstützen und auch Hilfestellung geben. Das würde ich mit anraten, die einzuschalten. Da kann man sich anonym hinmelden.
Genau, um die erste Hürde auch zu überwinden, ist eine anonyme Meldung ebenfalls möglich.
Jetzt nicht zum BSI, das geht nicht, aber zu den ZAK, da kann man...
Genau, ZAK heißen die ganz kurz. Die zentrale Anlaufstelle für Cybercrime. Stufe 2, da waren wir gerade bei den technischen Details. Genau, in der detaillierten Beschreibung soll dann auch aufgelistet werden, welche Maßnahmen bis jetzt umgesetzt worden sind und vor allem auch, welche Schritte als nächstes geplant werden.
Dazu muss man natürlich auch jetzt unabhängig vom NIS-2-Thema, um vielleicht auf den letzten Podcast zurückzukommen mit BCM, dazu muss man natürlich Maßnahmen vorher definiert haben, die man überhaupt einleiten kann. Ne? Wenn ich unvorbereitet aus dem Heim stoße, dann kann ich bestimmt richtig gute Maßnahmen übermitteln nach 72 Stunden. In Panik geraten, alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Die Hälfte liegt in Fötusstellung in der Ecke. Das kann man dann schon, das sind vielleicht Maßnahmen, also da sollte man, das ist jetzt nicht, das ist jetzt witzig ein bisschen erzählt, aber das ist in der Wirklichkeit, wenn das passiert, ist es kein Witz. Und das ist auch kein Spaß. Da sollte man vorher etwas vorbereitet sein und ein bisschen was in der Schublade haben, was man dann rausholen kann.
Das führt uns zur Stufe 3, der Abschlussbericht. Dafür gibt es keine Zeitgrenze. Ja. Natürlich nicht, wie du schon vorhin gesagt hast, kann das ewig dauern, bis man alle Informationen des Vorfalls bewertet und vor allem auch dokumentiert hat. Das heißt, das alles muss drin sein in der finalen Analyse, genauso wie die technische und organisatorische Aufarbeitung des Vorfalls.
Da frage ich mich, das ist noch eine Sache, die habe ich nicht, die konnte ich aus dem Gesetzentwurf nicht ganz entnehmen. Es gibt ja ähnliche Vorgaben im Vorfallsmanagement, zum Beispiel vom BSI oder andere Dinge. Und da ist das eher, welchen Weg wollen Sie gehen als Unternehmen? Ja. Wollen Sie schnell wieder aktiv in den Normalbetrieb übergehen oder wollen Sie das Ding vollends aufklären? Hier liest sich das für mich als, sind die betroffenen Unternehmen jetzt dazu verpflichtet, das vollends aufzuklären, um das dann auch zu übermitteln. Ich sehe da die ich sehe da keine richtige Grenze. Also es verwischt nicht so dolle wie bei den anderen Sachen, sondern das vielleicht ist auch nur meine Interpretation. Aber ich denke, das wird natürlich IT-Forensik nochmal ein bisschen pushen in dem Bereich, weil wenn ich das vollständig aufkläre, was so wichtig ist, ist total wichtig, das aufzuklären, weil wenn ich nicht weiß, wo die mich angegriffen haben, dann greifen die einfach mich nochmal an, sobald ich wieder im aktiven Betrieb bin.
Vor allem ist das ja auch für das Unternehmen in der Supply Chain sehr gefährlich für ihre eigene Reputation, wenn sie nicht wissen, was da genau passiert ist.
Ja.
Weil das macht sie als schwächstes Glied der Kette natürlich als sehr einfaches Ziel. Nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern innerhalb der Supply Chain.
Und in der Regel kommen da auch nicht die gleichen Cyberkriminellen wieder, sondern die Informationen werden verkauft und es kommt einfach eine andere Gruppe.
Ja. Genau. Also bis jetzt können wir ja nur interpretieren, wofür diese Stufen genau benötigt werden. Können wir eigentlich nicht.
Nee, eigentlich ist das ganz gut fest. Ja. Und es macht auch total, also ist auch total logisch und macht auch Sinn. Ja? Der Aufwand dahinter und was das eigentlich dann kostet, das ist ganz interessant. Dazu kommen wir aber später noch.
Genau. Also das Hauptziel in der dritten Stufe in dem Abschlussbericht ist vor allem auch die Lessons learned. Also welche Erkenntnisse sind aus diesem Vorfall gewonnen worden und was heißt das für das Unternehmen und die Branche, in dem das Unternehmen tätig ist?
Ich glaube, ganz gut kann man das nur nochmal verstehen, wenn man das anhand eines praktischen Beispiels. Gerne. Ich kann es ja, nehmen wir mal ein Krankenhaus zum Beispiel. Ja? Nehmen wir den Angriffsvektor Ransomware. Die ist wieder auch BSI-Bericht, kam letzte Woche raus. Immer noch eins der häufigsten Sachen. Nehmen wir einen Ransomware-Angriff auf ein Krankenhaus. Ja? Stufe 1, die 24 Stunden, die wir da haben, wäre quasi die Sofortmeldung als jetzt beispielhaft. Wir haben einen Angriff durch eine Ransomware festgestellt. Das haben wir natürlich festgestellt, weil plötzlich unsere ganzen Sachen verschlüsselt sind. Ja?
Und jemand Bildschirme, Geld
und die Bildschirme sehen ganz komisch aus.
Ja.
Da sind so lustige Gesichter jetzt drauf und Totenköpfe und keine Ahnung, welche cyberkriminellen Gruppe man erwischt hat. Patientendaten sind verschlüsselt, Notfallversorgung ist beeinträchtigt. Unsere ersten Maßnahmen sind, wir haben erstmal alles vom Netzwerk getrennt, dass sich das nicht weiter ausbreitet und unser IT-Notfallteam ist dann schon informiert. Das wäre so ein Beispiel für die Stufe 1. Für Stufe 2 könnte die Detailmeldung natürlich ein bisschen anders aussehen. Das heißt, man hat herausgefunden, dass zum Beispiel der Angriff durch eine Phishing-Mail passierte.
Mhm.
Ja, es sind 30, 35 Server betroffen oder wie viel man dann hat. Es gibt bisher keine Hinweise auf Datenabfluss. Ja, solange man das nicht hundertprozentig weiß, würde ich das auch nicht schreiben.
Mhm.
Und es wurde damit begonnen, die Notfallmaßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel, es werden Systeme neu aufgesetzt etc. So, und in Stufe 3 könnte der Abschlussbericht so aussehen, dass man sagt, die Schwachstelle wurde eruiert, es war leider eine unzureichende Mitarbeiterschulung, haben wir uns nicht aus Spaß ausgedacht, das ist einfach ganz oft so, dass die Mitarbeitenden unzureichend geschult sind und die Maßnahmen sind jetzt halt die Einführung eines Schulungsprogramms und es wird verstärkt Phishing-Schutz betrieben, es werden Tests gemacht, Checkpoints, Firewalls verstärkt, was auch immer, ne? Das wäre quasi so ein kleines Beispiel, um das zu verstehen, wie jetzt die Meldungen abzulaufen haben. Aus den Meldeschichten, was wir gerade verschiedenen Stufen, die wir gerade erklärt haben, wenn ich jetzt das Unternehmen habe, muss ich da eigentlich jetzt konkret umgesetzt haben, um das überhaupt machen zu können, diese Meldung?
Also welche Verpflichtungen ergeben sich denn aus NIS2 potenziell? Wir haben schon vorhin gesagt, die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems, also ein ISMS. Ja. In so einem ISMS ist so circa alles drin, was den Informationsbund, also alle Informationen, die Teil der IT sind und darüber hinaus. Da geht es nicht nur um technische, sondern auch organisatorische Maßnahmen und Umsetzungen und Prozesse. Wie zum Beispiel, wer hat denn überhaupt Zugang zum Serverraum und wie ist dieser Zugang geregelt? Gibt es Smartkarten? Haben die einen Verschlüsselungsalgorithmus drauf? Wer hat Zugang zu den E-Mail-Konten? Gibt es da eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? All das. Genauso wie Netzwerkpläne, jedes einzelne Device, also jedes einzelne Gerät in einem Netzwerkplan, natürlich der gesamte Netzwerkplan, all das umfasst ein Informationssicherheitsmanagementsystem.
100 Bausteine BSI, wie viel gibt es bei BSI?
100.
100, genau 100.
Genau 100.
Setzen Sie alle.
Genau. Genau. Es gibt aber noch andere Richtlinien, nach denen man ISMS aufbauen kann, zum Beispiel ISO 27001.
Ja.
Als ISO 27001. Als bekanntester internationaler Standard. Daneben gibt es weitere Verpflichtungen wie regelmäßige Risikoanalysen und Cybersicherheitsaudits.
Ja.
Das ist der ganz große neue Punkt, diese Cybersicherheitsaudits, die verpflichtend werden.
Ich weiß, das muss gemacht werden, weil das für die Dokumentation auch wichtig sind. Ich weiß halt nicht, ob das wie, also ich kenne den Rahmen der Cybersicherheitsaudits noch nicht, wie sie stattfinden sollen. Normalerweise kommt da jemand mit einem Klemmbrett und einem Zettel und hakt irgendwelche Sachen ab. Und ja, wie doll das dann nachher überprüft ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber okay.
Genau, das ist die dritte Verpflichtung, die Dokumentation aller Sicherheitsvorkehrungen. Also sowohl die Sofortmaßnahmen als auch ein Wiederanlauf oder eine Wiederherstellung.
Genau. Also auf dem Papier ist das schön. Ich muss das natürlich aber auch dann einfach mal ein bisschen üben.
Eine weitere wichtige Frage ist, was passiert, wenn man diesen Verpflichtungen nicht nachgeht? Wer haftet und was bedeutet das ganz konkret an Strafen?
Was kostet das?
Was kostet das?
Das ist immer wichtig. Das
genau, erstmal gute Nachricht für die Mitarbeitenden, schlechte Nachricht für die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung haftet und die Höhe der Strafe ist ungefähr genau die Hälfte.
Ungefähr genau ist sehr wissenschaftlich.
Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ungefähr genau die gleiche Hälfte. Ungefähr die Hälfte wie bei der DSGVO. Das bedeutet 10 Millionen Euro oder 2% des Gesamtumsatzes, ja. Je nachdem, was höher ist.
Genau. Das sind die Maximalwerte. Ne? Auch bei DSGVO sehen wir, dass diese auch nicht immer erreicht werden, ne? Bei den verschiedenen Sachen. Genau. Also es wird nicht jedes Mal, werden da die 20 Millionen auf den Tisch gekloppt, sondern auch da sind natürlich, gibt es Abgrenzungen, Schwere etc. Genau. Was ist schon passiert, welche Stufen der Meldung sind schon gelaufen etc. Ansonsten zu den Kosten, auch der Gesetzentwurf gibt ein paar Kosten raus. Und zwar sagt er, was ich ganz interessant finde, für die betroffenen Unternehmen in Deutschland wären das Implementierungskosten von ca. 2,1 Milliarden. Jetzt ist natürlich die Anzahl der Unternehmen da wieder wichtig, weil der Gesetzentwurf nennt ja 14.500 betroffene Unternehmen, das BSI aber 29.000 Unternehmen. Das heißt, die Zahl kann sich also dementsprechend natürlich noch ändern. Zusätzlich kommen fast nochmal, also sogar ein bisschen höhere jährliche Kosten für die Unternehmen darauf zu, also das alles umzusetzen. Ne? Die ganzen Bürokratiekosten durch Meldepflichten, was es alles so gibt, betragen dann nochmal 1,9 Millionen Euro. Ja? Aber laufende jährliche Kosten trotzdem 2,2 Milliarden.
Zusätzlich gibt es ein ENISA, das ist die Europäische Datenschutzbehörde, die einen Forecast veröffentlicht, um zu ermitteln, was die größten Cybersicherheitsbedrohungen bis 2030 sein werden.
Ja.
Und die haben verschiedene Methoden entwickelt, um das zu ermitteln. Also falls ihr interessiert seid über diesen Bericht, machen wir auch gerne nochmal eine extra Folge oder zu dieser Methode. Die nennen das die Delphi-Methode, wie das Orakel von Delphi. Das ist eine der Möglichkeiten, das zu ermitteln. Und sie haben ganz klar herausgefunden, dass die Kompromittierung von Daten innerhalb einer Cybersicherheitslieferkette, also einer Cyber-Supply-Chain, die größte Bedrohung bis 2030 wird. Und das ist vor allem aufgrund der Softwareabhängigkeiten innerhalb eines Systems. Und Beispiele, die sie genannt haben, ist zum Beispiel, sie nennen es State-Sponsored, Akteur, der eine Backdoor in eine sehr bekannte Open-Source-Library implementieren könnte und damit eine ganze Supply-Chain übernehmen könnte. Genau.
Ja, der Nutzen daraus soll sein, dass die Unternehmen jährlich 3,6 Milliarden Euro an Schäden abwenden können. Das heißt, wir haben ungefähr einen Plus von 1,4 Milliarden. Ne? Also das bekommen jetzt die Unternehmen nicht ausgezahlt, diese 1,4 Milliarden, sondern es geht einfach nur darum, dass sie diesen Schaden nicht mehr bezahlen muss. Das ist, glaube ich, ja, das ist in sämtlichen anderen Sachen, es ist auch völlig logisch, dass wenn ich Vorbereitungen treffe gegen ein Schadensereignis, dass der Schaden natürlich dann nicht so hoch ausfällt, wie als wenn ich gar nichts machen würde. Hier bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil in anderen Lebensbereichen von den Menschen, die so auf dieser Erde wandeln, gucken wir mal Richtung Klimaschutz, ist das jetzt nicht immer so der Fall, ja, dass sie das auch so genauso umsetzen. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt.
Genau, also ich hoffe, die Einsparmöglichkeiten sind Incentive genug. Insgesamt soll natürlich aber vor allem das Cybersicherheitsniveau auf Europa ungefähr auf einen Stand gebracht werden, sodass EU-Mitgliedstaaten besser miteinander arbeiten und kooperieren können und Unternehmen innerhalb einer Supply Chain, die für die kritische Infrastruktur absolut notwendig sind, weiterhin die kritischen Dienstleistungen leisten können.
Okay, ja, vielen Dank. Wir haben heute unsere Zeit schon wieder völlig gesprengt. Für die, die es vielleicht nicht wissen, wir haben in der letzten Folge angekündigt, wir wollen so 20 Minuten die Sachen zusammenfassen. Die Aufnahme könnte dementsprechend wieder etwas länger sein. Ich denke, wir haben die 30 Minuten schon wieder überschritten, wahrscheinlich mehr. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Das, was mit NIS 2.0 einhergeht, auch gerade, was sind nochmal konkrete Herausforderungen, Stolpersteine, gerade für kleinere Unternehmen.
Genau.
Also wir haben jetzt relativ viel Positives berichtet da auch, wir haben auch negative Sachen drin gehabt, aber natürlich gibt es hier auch Sachen, das fällt einem auf den Kopf oder man steht als Unternehmen vor einem riesigen Berg. Wie soll ich das überhaupt schaffen? Wie soll ich als kleines KMU, die plötzlich aber trotzdem besonders wichtig sind und da reinfallen, wie soll ich denn das handeln, wie soll ich denn das machen, was kommt da auf mich zu, Stichworte Kostendruck oder Unklarheiten bei der Einschulung, ich weiß nicht überhaupt, bin ich jetzt überhaupt betroffen oder nicht, da gehen wir nochmal, das gucken wir uns noch ein bisschen an, dann schauen wir vielleicht auch, dass wir die Checkliste vielleicht mal durchgehen und schauen,
auf jeden Fall,
bin ich jetzt, ne, kann ich nach der Folge sagen, ja, ich kann ruhiger schlafen, ich bin nicht betroffen oder es sieht doch gar nicht so gut aus.
Oder ja, ich kann ruhiger schlafen, weil ich NIS umsetzen darf.
Genau, weil ich darf NIS umsetzen. Und dann bringen wir noch ein bisschen was Negatives mit am Ende für die nächste Folge. Und zwar schauen wir uns den, wie gerade schon angekündigt, den BSI-Bericht an, der letzte Woche rausgekommen ist. Und gehen den im Detail mal ein bisschen durch. Und ja, wir gucken uns das jetzt schon seit 10 Jahren an. Ich glaube, so lange gibt es den ungefähr, 10, 11 Jahre. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Mhm. Und ich kann auch spoilern, es wird auch dieses Jahr wieder schlimmer. Aber welche Möglichkeiten wir haben, wie auch ihr oder sie vielleicht dann Möglichkeiten schaffen können, sich von der Masse abzuheben, die vielleicht nicht die Cybersecurity-Opfer werden in 2025, da bringen wir ein paar Punkte mit und sprechen ein bisschen drüber, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja. Also sehr spannend nächsten Monat.
Nächsten Monat, ja.
Nächsten Monat, ich freue mich sehr drauf.
Das Dezember-Update. Ja, das werden wir früher aufnehmen, weil wir natürlich auch im Dezember
Urlaub haben
und uns das Jahresende natürlich genießen werden.
Ja.
Aber das wird rechtzeitig hochgeladen und dann ist das trotzdem da.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Monat.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüssli.